Wie manche von Ihnen vielleicht wissen, hat die Bundesregierung neulich in ihrer großen und unendlichen Weisheit beschlossen, dass es nicht reicht, als Mittel des Strafrechts, als Konsequenzen des Strafrechts, Menschen mit Geldstrafen zu belegen oder sie ins Gefängnis zu stecken, sondern als dritte Strafe etabliert ist jetzt auch die Wegnahme des Führerscheines. Und ich habe das mit großer Freude verfolgt, weil es auch wieder zeigt, zu welchen großen gedanklichen Leistungen eine Regierung in der Lage ist, weil man einerseits an dieser Stelle das Strafrecht verschärft, gleichzeitig aber die Elektromobilität und das autonome Fahren vorantreibt. Welchen Schrecken hat es denn noch, jemanden den Führerschein wegzunehmen, wenn er gar nicht mehr selber Auto fahren kann? Also es wächst zusammen, was nun partout nicht zusammengehört. Und bevor wir uns nachher an das Whisky-Tasting machen und dort mit dem Sponsoring von unserem Hotelgastgeber, Herrn Dornbusch und auch Herrn Lüning nochmal gesondert dem edlen Tropfen zuwenden, jetzt noch edler Geist, ein Vortrag und anschließend die Diskussion mit allen, die vorgetragen haben. Ich freue mich sehr. Herr Lüning, bitte sehr.
Ja, ich habe so die Graveyard Shift bekommen, ne, nach dem Mittagessen. Essen liegt tief im Magen. Ich hoffe, Sie haben alle einen Kaffee hinterher gehabt. Für Whisky ist noch ein bisschen früh. Ich bin angesprochen worden von Herrn Lichtschlag. Vielen Dank dafür, hier zu sprechen. Ich bin nicht gewohnt, in reale Gesichter zu blicken. Ich schaue in eine schwarze, runde, dunkle Linse. Das da hinten ist mir viel gängiger, als mit echten Menschen hier zu kommunizieren. Lassen Sie mich ein bisschen erzählen, wer ich bin, was ich gemacht habe. Ich bin Ingenieur. Ich bin studierter Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur. Und das war damals, als ich studiert habe, die einzige Chance, irgendwie an die Hightech, an Computer ranzukommen. Hat mich massiv in Bann genommen. Und dann hat der Staat mit seiner unsäglichen Weisheit gesamte Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie ja nur noch unter seine staatliche Fittiche genommen. Da war für mich kein Platz mehr. Dann bin ich in die Automobilindustrie gegangen. Da habe ich dann gearbeitet, angestellt, arbeitet selbstständig. Und tja, 1993 gründete dann meine Frau, die sitzt hier anwesend im Publikum, unseren Whisky-Versandhandel. Und irgendwo war der whisky.de. Und wir versenden also Whisky an den privaten Endkunden und das über das Internet. Und das seit 1994, wo wir unsere erste Webseite aufgemacht haben. Also das Internet war gerade, oder HTTP, wie wir es gerade vor Mittagessen gehört haben, war gerade ein paar Wochen alt. Da waren wir schon im Internet und mittlerweile versenden wir also am Tag vor Weihnachten 2.000 bis 3.000 Pakete, damit Sie so eine Vorstellung haben, was für Whiskys wir an den privaten Endkunden verkaufen. Seit 10 Jahren mache ich jetzt auch Videos auf YouTube, die ja eine größere Anhängerschaft bekommen haben. Und zuerst habe ich angefangen, Whisky-Verkostungsvideos zu drehen. Das brachte ja sehr große Aufmerksamkeit, auch medial. Und dann ging es mir darum, mehr Kunden anzuziehen aus fremden Bereichen. Und dafür habe ich dann den Unternehmerblog gegründet, kurz Unterblog genannt. Und da erzähle ich also über die Wirtschaft, über mein Hobby Luft- und Raumfahrttechnik, das mich nicht losgelassen hat. Und auch mein neuestes Hobby, das ich jetzt seit 5 Jahren betreibe. Ich fahre nämlich seit 2013 Elektroauto und den Weg von Südbayern vom Starnberger See hierher habe ich natürlich mit dem Elektroauto gemacht. Und da habe ich einmal 30 Minuten geladen und einmal 15 Minuten geladen. Und damit hat es dann auch gereicht, hierher zu kommen. Und hier haben wir dann schön sind wir spazieren gegangen und der Wagen hat geladen, als wir nicht den Wagen brauchten. Sonst, wenn wir tanken müssen, brauchen Sie das Auto. So, wir nicht. So, und jetzt geht es darum, macht Elektromobilität Sinn? Wollen wir alle den Leuten den Diesel wegnehmen? Ja oder nein? Mir ist das egal. Mir ist das wurscht, was für ein Auto ein Mensch fährt. Er sollte seine wirtschaftliche Entscheidung treffen und sich nicht von der Staatspropaganda oder CO2 irgendwie ja, beeinflussen lassen. Ich fahre CO2-frei. Also nicht CO2-frei, sondern gedanklich CO2-frei. Meine Elektromobilität basiert nicht auf einem CO2-Glauben, dem ich nicht anhänge, sondern er basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen und vor allem auf wirtschaftlichen Grundlagen, denn Elektroautofahren ist billiger. Hat noch keiner so richtig begriffen, ist auch erst am Rande erkennbar, aber, und das wird eine gewaltige Umwälzung in der gesamten Gesellschaft, Elektroautofahren wird in Summe das billigste Fortbewegungsmittel, was wir uns vorstellen können. Darunter wird der öffentliche Personennahverkehr leiden und am Ende zugrunde gehen. Das ist eine ganz wichtige Aussage, was also heute jetzt oder vorgestern von irgendeinem Verkehrsausschuss da von der Regierung gesagt wurde, wir müssen die Leute da also wegbringen und hin im öffentlichen Verkehr, wird alles nicht stattfinden. Zumindest mal nicht in den Ländern, die eine gewisse Portion an Freiheit noch überhaben. Jetzt gehen wir mal hin und machen mal ein kleines Gedankenexperiment. Wir bohren irgendwo nach Öl, da sehen Sie hier oben, hat der so ein Beamer drin, Laser, da, da, ja, so. Hier bohren wir nach Öl, dann tun wir es in Tanker und dann tun wir es hier in Deutschland in ein Öllager hinein. Und schon auf diesem Weg vom Fördern über den Tanker bis zum Öllager haben wir schon 12-15% des Öls schon verbraucht, um allein diese Energie für das Beschaffen aufzubringen. An der Stelle ist jetzt zu sagen, wir stellen das jetzt nicht in Frage. Wir sagen, unser Energieträger bleibt das Öl. Ist mir wurscht. Ich rede nicht von regenerativen Energien, die subventioniert werden, alles ganz schlecht. Elektroautos, die subventioniert werden, auch ganz schlecht. Sondern ich sage, wir fangen hier an und einmal gehen wir hin in ein Kraftwerk, machen daraus Strom, leiten es über Leitungen in eine Batterie und mit der fahren wir unser Auto. Das ist also jetzt eine Wirkungsgradkette, die hier oben schon 12% verloren hat. Im Kraftwerk hat man einen Wirkungsgrad von 45%, das heißt etwas mehr als die Hälfte geht verloren. Auf den Überlandleitungen gab es eine Studie von der Uni Chemnitz, gehen sie auf den Höchstspannungsleitungen 1% verloren, auf den Hochspannungsleitungen nochmal 1% und auf den Niederspannungsleitungen gehen so 4% verloren. Dann geht es in den Akku, die Akkus sind so gut, da verlieren sie 0,5%. Das Ladegerät dazwischen, das braucht noch ein bisschen was. Und das sind aber auch nur so 5%, wenn man es gut macht. Wenn man ein schlechtes Ladegerät nimmt, sind es 10%. Und hier im Elektroauto selber sind sie hervorragend mit Wirkungsgraden von, ich sag mal, 90% oder besser. Schauen wir auf die andere Seite, die Ölindustrie, an. Dann haben wir erstmal die Raffinerie. In der Raffinerie geht jetzt erstmal wieder 12-14% verloren, weil das Ding muss man heizen, Destillationsprozess, Energie. So, ob Sie nun ein Gasauto fahren, Gas ist auch ein Produkt der Destillation von Rohöl, oder Sie müssen es gesondert fahren, ist an der Stelle fast egal. Und dann müssen Sie das alles verteilen. Jetzt habe ich kein Foto gehabt von einem Öltanker auf der Straße, jetzt habe ich da einen Whisky-Tanker genommen aus Schottland. So, und dann geht es zur Zapfsäule und dann wird es im Auto verbrannt. Der Vertrieb hier hat nochmal einen Prozent Verlust und im Auto haben wir einen weitaus höheren Verlust in unserem Dieselmotor. Jeder will uns einreden, der hätte 40% Wirkungsgrad, weit von weg. Das ist ein Spitzenwirkungsgrad. Und hier habe ich es jetzt nochmal zusammengefasst, zuallererst fürs Elektroauto, also hier der Kraftwerk und so weiter und so weiter. Und jetzt muss man sagen, wie funktionieren Wirkungsgrade? Nun, stellen Sie sich vor, Sie stellen aus Strom Wasserstoff her, dann braucht man dafür eine Elektrolyse und da drin hat man einen Wirkungsgrad von derzeit 50%, theoretische Wirkungsgrade vielleicht 60%, weiß man nicht so genau. Das heißt, da ist die Hälfte weg. Und jetzt verarbeiten wir diesen Wasserstoff zur Antriebsenergie über eine Brennstoffzelle im Pkw. Nochmal Wirkungsgrad 50%, viel besser wird es auch da nicht. Das heißt, wir haben die Hälfte von der Hälfte, also ein Viertel. Das heißt, 0,5 mal 0,5 gibt 0,25, ein Viertel. Und jetzt müssen wir noch dazu berücksichtigen, dass wir einen Hochdrucktank brauchen und da reindrücken. Da gehen nochmal 17% verloren. Also beim Wasserstoffantrieb liegen wir vielleicht bei 15, 16, maximal 17% Wirkungsgrad. Das wird auch nicht besser. Wasserstoff ist nicht die Zukunft. Unsere Regierung will uns das reinwirken, fördert mit Milliarden, 1 Milliarde über die nächsten 5 Jahre. Es ist nicht die Zukunft, energetisch unsinnig. Nicht sinnvoll. So, jetzt schauen wir uns beim Verbrenner den Wirkungsgrad an. Also hier war das von der Raffinerie, dann Transport zur Tankstelle, 1% weg. Und der Motorwirkungsgrad beim Diesel liegt bei bestenfalls, beim allerneuesten Dieselmotor bei 18% im Schnitt. Bestenfalls, zeige ich Ihnen gleich im Diagramm, woran das liegt. Der Ottomotor ist schlechter, weil er mit niedrigen Drücken fährt, mit niedrigen Temperaturen. Und dann haben wir noch so einen Haufen drehender Zahnräder drin. So ein Verbrennungsmotor hat 2000 mitunter heiße Teile, die sich bewegen. Ein Elektromotor hat gerade mal 20 Teile. So, der Gesamtwirkungsgrad beim Diesel liegt bei ungefähr 15%. Schauen wir hier nochmal zurück. Wir lagen beim Gesamtwirkungsgrad beim Elektroauto bei 37%. Das ist mehr als das Zweifache besser. Und egal, ob Sie hier über CO2 reden, ob Sie über Stickoxide reden, was immer Sie reden, am Ende zählt es das Geld. Und es zählt der Unterschied in diesem Wirkungsgrad unterschieden. Was der Staat jetzt an Abgaben auf Öl hat, Abgaben auf Strom drauf tut, ist alles am Ende völlig egal. Es geht am Ende um die Wirkungsgrade und wir Menschen suchen den besten Weg. Und den haben wir bislang immer gefunden und wenn wir die Politiker haben davonjagen müssen. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig, sollten Sie aber sich tatsächlich mal reintun, um es am Ende wirklich zu verstehen. Das ist ein sogenanntes Motorkennfeld, ganz typisch für einen modernen Verbrennungsmotor. Wir haben hier links das Drehmoment, die Kraft, die der Motor bringt, und hier unten die Drehzahl von 1000 bis 6500. Und jetzt sehen wir hier so komische blaue Linien drin, die beschreiben, wie viel Sprit man braucht. Und zwar, wie viel Sprit man braucht für eine Energiemenge, die aus diesem Sprit rauskommen soll oder aus diesem Fahrzeug rauskommen soll. Und hier braucht man nur 230 Gramm pro Kilowattstunde abgenommene Energie. Und das ist der Bereich, wo dieser Motor 40% Wirkungsgrad bringt. Das ist die Zahl, die unsere Industrie uns immer und immer wieder einbläut, damit wir nach wie vor diese Autos von diesen Monopolisten oder Oligopolisten kaufen. Das ist die Zahl. Bloß, wenn man hier die roten Linien anschaut, dann sind das die Leistungskurven, 50 kW, 80, 110. Man muss also konstant über 200 kW bringen, um diesen tollen Wirkungsgrad zu bekommen. Da müssen alle Ventile auf sein, die Drosselklappe muss auf sein, kein Widerstand im System sein, dann kriegen Sie Ihre 40%. Bloß, Sie sind sofort zu schnell. Ne? Sie müssen das Gas zurücknehmen und dann rutschen Sie runter, hier auf diese 50 kW Linie, irgendwo hier, Drehzahl, schauen Sie auf Ihren Drehzahlmesser, 1500 Umdrehungen, was steht hier für eine Zahl? 500. Das ist mehr als das Doppelte von dem hier oben. Das heißt, Sie sind hier im Wirkungsgrad abgesackt, weil der Motor außerhalb des ordentlichen Betriebssystems gefahren wird. Und das ist das Hauptproblem, was wir in unserer Verbrennungsindustrie haben. Wir haben unsere Motoren riesengroß gemacht und damit betreiben wir sie in schlechten Wirkungsgradbereichen. Wenn Sie einen Durchschnitt von 50 haben auf Ihrem Bordcomputer, dann gehören Sie schon zu den Schnellen. Wer 60 ist, ist ein Raser. Schauen Sie mal an, was Sie im Stadtbetrieb so an Durchschnittsgeschwindigkeiten fahren. Da liegen Sie aber bei 15 oder 20. Ne? Also die Vertreter auf der Autobahn, die Schnitt von 120 fahren, die kommen dann tatsächlich hier in solche Wirkungsgradbereiche, weil für 120 braucht man ungefähr 100 kW. Nein, 80 kW maximal für 120, kommt darauf an, wie groß das Auto ist. Da sind Sie auch schon sehr weit von da oben weg. Ne? So. Das nun im Kopf zeigt Ihnen, dass der Wirkungsgrad nun nicht wirklich so toll ist. Wer es jetzt nochmal ganz anschaulich haben will, es gibt ein schönes Auto, das gibt es als Elektroauto und als Verbrenner. Und das ist der VW Golf, Golf 7. Und der hat einen Akku von 32 Kilowattstunden netto, was man rausfahren kann. 35 Kilowattstunden hat er brutto, 32 Kilowattstunden hat er netto. Und die Diesel-Variante, der 1,6 Liter Diesel, glaube ich, ist das, was ich hier, ja, 1,6 TDI, der hat einen 50 Liter Tank. Jetzt können wir sagen, 50 Liter mal dem Brennwert oder dem Heizwert vom Diesel, 11,8 Kilowattstunden pro Liter, macht 590 Kilowattstunden Energie, die da drin schlummern, die wir jetzt nicht in mechanische Energie umsetzen müssen. Da ist ein Wirkungsgrad dazwischen. So, jetzt schauen wir uns die Reichweiten an, die NEFZ-Reichweite, die ist ja hübsch hingeschummelt, ne? Das wissen wir alle. 300 Kilometer soll er weit kommen, aber auch der Verbrauch vom Dieselgolf ist auch hübsch hingeschummelt. Die Realität sagt was ganz anderes. Also beide Werte sind hübsch hingeschummelt, aber vergleichen wir diese geschummelten Werte mal, dann kommen wir bei 50 Litern Tankinhalt mit 4,1 Liter pro 100 Kilometer genau 1220 Kilometer weit. Deutlich mehr als die 300, ne? Mehr als viermal so viel. 4,1 mal so viel. Aber der Energieinhalt ist 18,1 mal so viel. Auch hier wieder Faktor 4. Dazwischen, da sieht man, wie im Prinzip 4 mal 4 gibt 16, dass also hier der Energieinhalt so viel höher ist und man kommt nicht so weit. Ne? Eine reinste Katastrophe, was hier dieser Dieselmotor uns an ja, energetischen Versprechungen macht. So, jetzt schauen wir mal, was kommen wir am nächsten. Ja. Jetzt gibt es immer solche Sachen, die Ressourcen reichen nicht, das ist alles viel zu teuer und, und. Kommen wir zuerst mal drauf, ob wir denn den Strom überhaupt herbekommen. Jetzt schauen wir uns unsere Kraftwerke da an. Ich sage, wir machen da ein fossiles Kraftwerk hin, weil wir wissen ja, der Wirkungsgrad ist besser. Und wenn wir im Faktor 2 besser im Wirkungsgrad sind, müssen wir das halbe Öl importieren. Wir würden unsere Außenhandelsbilanz deutlich verbessern, wenn wir nur die Hälfte des Öls importieren müssten. Und wenn wir die jetzt im Kraftwerk verbrennen, dann muss dieser Strom ja zu den Autos kommen. Da heißt immer, geht nicht, wir haben keine Ladesäulen. Wir haben keine Ladesäulen, weil wir keine haben sollen. Ja? Das heißt, muss man regulieren, muss man zwingen, fördern und so weiter. Das Erste, was die Regierung gemacht hat, sie hat eine Ladesäulenverordnung geschrieben, die es dem Privaten verbietet, Ladesäulen aufzustellen, die ein anderer verwenden kann. Hat man schlicht verboten. Geht nicht. Ne? Und wenn irgendeiner eine Ladesäule hat, die öffentlich erreichbar ist, dann muss er sie unter der Regulierung werfen, dann muss er jährlich 250 Euro TÜV zahlen, dem Eichgesetz sich unterwerfen, kommen wir auch beim Whisky noch drauf, Whiskygläser dürfen nicht mehr geeicht werden. Geht nicht, Eichstrich ist weg, weil das neue Eichgesetz das nicht erlaubt. Die Menge ist zu klein. Wir müssen Whisky jetzt aus 0,1 Liter Gläsern trinken, was auch keine schlechte Lösung ist. Ne? So, jetzt, wie kriegen wir den Strom ins Auto? Nun, das ist vom Verein der deutschen Elektrikingenieure oder so, der sogenannte Lastgang, wie wir Strom in Deutschland brauchen, pro Person. Das sind Wattzahlen und hier morgens früh 0 Uhr bis mittags 24 Uhr und da sehen wir in der Nacht ziemlich niedrig und tagsüber hoch. Wir haben am Werktag, am Abend einen Peak, wenn alle nach Hause kommen. Mittagessen wird in der Kantine zu sich genommen. Am Sonntag wird noch gekocht. Das ist also der Gänsebraten-Peak. Ne? Und am Samstag ist abends große Party und so weiter, höherer Energiebedarf. So, wenn man guckt, die maximale Peak ist Faktor 4 über dem hier unten. Das heißt, der Deutsche fährt im Schnitt 43 Kilometer am Tag und dafür braucht man ja 2,5, 3 Kilowattstunden Strom, schafft man locker mit jedem Anschluss, der ein Herd hat. Und nicht jeder fährt so viel. Das heißt, der eine lässt sein Auto stehen, dafür kann der andere doppelt so viel laden und so. Also das geht schon auf, man muss vielleicht ein bisschen nachjustieren, aber der Lastgang gibt es her, dass man das bringen könnte. Jetzt kommen wir noch zum Verbrauch. Ich habe diesen Vortrag relativ zügig machen müssen, deshalb ist jetzt die Folie etwas zurück in der falschen Reihenfolge. Hier sieht man jetzt eine tolle Untersuchung. Das ist der offizielle Verbrauch unserer staatlichen Regulierung, die der VW Golf Turbodiesel über die Jahre von der Erscheinung 1970 bis jetzt zum Golf 7 2013 wie der Verbrauch gesunken ist. Und dann gibt es Leute, die tragen im Internet auf dem Portal spritmonitor.de ein, wie viel sie nur wirklich verbrauchen. Und da sieht man, zwischen 5 und 6 Liter braucht der Golf, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Und alles andere, was man hier sieht, das ist Schummeln. Das ist, wie heißt es so schön, regulatorische Vereinnahmung. Die Politik schützt die Konzerne, eigentlich sollte sie uns vor den Konzernen schützen. Aber hier regulatorisch vereinnahmt, das heißt, die tun was für die. Das ist jetzt nicht einzeln, das habe ich selber rausgesucht, das ist jetzt offiziell vom International Council on Clean Transportation. Da haben die das für alle Autos gemacht. Das Rote sind die offiziellen Werte von der EU, wie unser Spritverbrauch gesunken ist. Und das Untere, das Blaue, sind die tatsächlichen Daten vom Spritmonitor, die haben die ganze Datenbank auseinandergenommen. Und da sieht man, ab 2009 passiert nichts mehr. Ab da wurde nur noch geschummelt. Am Anfang passierte noch, hier wurden die Autos fetter und dicker und da wurde nur noch geschummelt. Schauen wir weiter, schauen wir uns jetzt, warum wird dort so geschummelt, warum blockieren die Leute alles? Nun, es geht ausschließlich um Gewinne von Konzernen, die, wie wir meisten von uns wissen, keine Steuern bezahlen oder nahezu keine Steuern bezahlen. Schauen wir uns ein Auto an, in Deutschland im Schnitt 30.000 Euro und der Konzern macht im Schnitt 3.000 Euro mit dem Fahrzeuggewinn. Das heißt, er macht pro Kilometer, macht er 1 Cent Gewinn. 1 Cent Gewinn für ein Verbrennungsautomobil, ICE, Internal Combustion Engine, 1 Cent Gewinn. Jetzt ist das nicht alles, jetzt fahren Sie mit dem Wagen noch zur Werkstatt, zahlen einen Haufen Öl, zahlen einen Haufen Wartung, müssen auch noch die Sabotage von den Automobilwerkstätten auch noch ertragen. Da zahlen Sie 3 Cent pro Kilometer an Wartung ungefähr und 1 Cent kann der Konzern sich davon einverleiben über seine eigenen Autohäuser und vor allem über seine Ersatzteile, die er dazu liefert. Und dann kann man mit Finanzierung noch 1 Cent verdienen. Finanzierung ist normalerweise noch teurer. Da sitzen die Leute mit weißen Händen und die verdienen immer mehr als die mit dem Blaumann, mit ölverschmierten Blaumann. Da holen sie auch noch Geld raus. Das heißt also, im Prinzip kann der Konzern an jedem gefahrenen Kilometer ungefähr 3 Cent verdienen. Das ist das Geschäftsmodell von allen unseren großen Automobilfirmen. Und jetzt kommt die Elektromobilität und macht ihnen einen massiven Strich durch die Rechnung. Im Verkauf schaffen sie es nur noch, einen halben Cent pro Kilometer zu erlösen, weil wir nicht die Technologie der Batterien haben. Die kaufen wir aus Asien zu. Das heißt, Batterien sind so wie, ja, wie Bier. Man hat in der Batterie eine Chemie drin, das entspricht dem Bier. Dann hat man ein Gehäuse darum, das ist so viel wie die Bierflasche. Und dann hat man außen den Batteriekasten, das ist so wie der Bierkasten. Und wir Deutschen sind spezialisiert auf das Bauen von Bierkästen, nicht auf das Brauen von Bier. So, das heißt, die Chemie liegt nicht bei uns, das heißt, wir kaufen ganz teuer von denen. Und nur die Länder, die die entsprechenden Batteriefabriken selber haben, und innerhalb der Länder geht der Deal leichter als über Staatsgrenzen hinweg, das heißt, die Chinesen, die Südkoreaner und als Ausnahmefall USA mit Tesla, die haben die Batteriefabriken, die machen die Gewinne. Da holt man das Geld. Wir nicht. Bei der Wartung, so ein Elektroauto muss fast nicht gewartet werden. Die haben also mit Mühe und Not haben sie eine Inspektion eines Batterieautos bei Nissan für 248 Euro hinbekommen. Ich weiß nicht, was die tun. Andere Firmen sagen, du hast ein Elektroauto gekauft, du musst nicht zur Inspektion kommen, du verlierst nicht deine Garantie. Wenn das Auto irgendein Problem hat, wird es das übers Internet melden und dann kümmern wir uns drum. Du musst nicht in die Werkstatt, wir wollen dich nicht sehen. Werkstätte bei uns sind Profit Center, bei Elektroautos sind es dann so mehr Marketinginstrumente, Cost Center, die man vermeiden will. So, und das letzte ist Finanzierung. Da schreibe ich hier nur 0,7 hin, weil die Autos einfacher werden. Noch sind die Batterien teuer, vor allem für uns Deutsche, aber in Summe werden sie billiger. Schon heute ist ein Nissan Leaf 2 oder ein Hyundai Kona durchaus vergleichbar vom Anschaffungspreis mit einem realen Auto, und das sinkt jetzt jedes Jahr um ungefähr 16%. Momentan bleiben die Preise konstant, aber die Akkugrößen wachsen massiv. Also hier auch, und dann kommt man am Ende hinten raus mit nur noch 1,7 Cent, die sie pro Kilometer verdienen können, minus 43%. Und das ist der Grund, warum die Medien voll sind mit Kritik am Elektroauto. Dass das mehr CO2 macht und so weiter und der Feinstaub von den Bremsen kommt, was auch nicht stimmt. Aber ist alles voll davon. Drum geht auch Tesla jeden Monat pleite. Die sind weit davon entfernt, pleite zu gehen. Das ist der Grund. Hier wird auf einmal nur noch die Hälfte verdient und das heißt Arbeitsplätze. Kostet Arbeitsplätze. Und wenn man das Wort Arbeitsplätze, Frau Lehrerin, Frau Merkel, Arbeitsplätze, sofort spurt jeder und macht, was die Leute wollen. Regulatorische Vereinnahmung. Ne? So, dann heißt es immer, ja, die Akkus halten nicht und so. Von Ihrem Handy wissen Sie, das hält 2 Jahre und dann ist der Akku sauer. Ne? Würden Sie Ihr Handy immer nur zu 80-90% aufladen, würden Sie Ihr Handy nicht warm werden lassen, dann würde der Akku viel länger halten. Normale Autos halten 2.500 Zyklen aus. Wenn man dazu die Reichweite dazu schreibt, dann kommt man auf eine Haltbarkeit von 750.000 Kilometer bis also 1,5 Millionen Kilometer für diese Akkus. Das heißt, die Akkus bleiben über. Wenn die Autos Schrott sind, baut man die in Häuser ein, um Hausstabilisierung und Netzstabilisierung zu bekommen. Also auch hier das Argument weit an der Realität vorbei. Jetzt kommen wir noch als letztes zum Abschluss, zum automobilen Fahren. Da stellen Sie sich mal vor, Sie sind vielleicht vom Bahnhof zum Hotel oder sonst wo mit dem Taxi gefahren. Der Taxifahrer hat 2 Euro genommen, vielleicht auch 6 Euro, ich weiß nicht, wie hier es geregelt ist, geht von Kommunen aus. Für einen Kilometer zahlen Sie 2,30 Euro, 2,50 Euro ungefähr. So, wo sind die Preise? Nun, die liegen am Sprit, am Energieverbrauch, das liegt am Fahrer, der per Mindestlohn bezahlt werden muss. Das Taxi steht die meiste Zeit. Das schlägt sich auf die Preise enorm nieder. So, und jetzt gehen Sie hin und sagen Sie, okay, wir nehmen ein Elektroauto, was deutlich billiger in der Anschaffung ist, was nur halb so viel Energie benötigt wie ein anderes Auto. Und jetzt nehmen Sie noch den Fahrer raus. Dann fahren Sie mit so einem automatisch fahrenden Taxi mit, ja, bestenfalls 10 Cent pro Kilometer statt 2,50 Euro. Dass es in die Richtung geht, kann man schon bei Uber sehen. Uber hat diesen hochregulierten Taximarkt, der bei uns existiert, außer Kraft gesetzt, indem sie gesagt haben, wir zahlen nicht für die Kilometer, die du fährst, weil die Taxifahrer machen sehr gerne Sightseeing-Touren mit ihren Kunden durch die Städte, weil da verdient man was dabei. Der Abhilfe davon ist, wenn der jetzt 2 Kilometer Umweg fährt, um 20 Cent zu verdienen, für sich selber, zahlen Sie 5 Euro dafür. Gehen Sie hin und sagen Sie dem Mann, fahren Sie direkt, nehmen Sie einen 5-Euro-Schein raus und sagen, das ist Ihr Trinkgeld, das kriegen Sie so außerhalb der Rechnung und dann lassen Sie sich fahren. Der fährt auf dem kürzesten Weg. Die 5 Euro nimmt er. Anstatt Sie da 2, 4, 5, 8 Kilometer durch die Gegend zu fahren, er verdient nur 1 Euro da dran. Ne? So, und Uber hat es außer Kraft gesetzt, indem sie gesagt haben, von Punkt A nach Punkt B und egal wie der Fahrer fährt, er kriegt für die Strecke kriegt er Geld. Und der Markt reagiert und bestimmt Preise, abhängig von der Uhrzeit, wie er fährt. Und bestes Beispiel, Familie war jetzt ein paar Wochen zum Studium in den USA und die sind vom Flughafen mit dem Taxi reingefahren in die Stadt, 70 Dollar. Und der andere ist mit Uber gefahren, 20 Dollar und er hat ihm sogar noch den Wagen, den Koffer, das schwere Gepäck ins Auto gehoben, damit er noch eine gute Bewertung auf Uber bekommt. So, das ist der Markt. Und trotzdem verdient der Mann, der Uber fährt, oder die Frau, oder es, verdient mehr Geld mit dieser Fahrerei, als jetzt der Taxifahrer selber, der mit dem Mindestlohn fährt. Ja? So, da sind die Konzerne dazwischen, die am Öl verdienen, die am Auto verdienen, die an der Wartung verdienen, der Staat mit seiner Regulierung von den Taxis, es gibt bestimmt ein Referat-Taxi oder so in München, ne? Bestimmt. Die verdienen alle daran und der arme Bürger zahlt. Wenn sie das selber organisieren, wird es viel, viel besser funktionieren und genauso wird es dann am Ende funktionieren, dass wir mit einem automatisch fahrenden Auto mit Elektroantrieb, sie drücken auf ihr Handy und sagen, ich will von A nach B, dann kommt ein Auto, hat genügend Ladung und fährt sie von A nach B. Bei Uber ist es so, man tippt es ein und 3 Minuten später steht das Wagen vor der Tür. Irgendwo ist einer. Ne? Und damit haben sie eine Kostenreduktion, die so gewaltig ist, dass kein öffentliches Verkehrsmittel mehr mitkommen kann. Schauen Sie mal an, was Sie da für einen Kilometer mit der Bahn bezahlen. Da kommt niemand an diese autonom fahrenden Autos ran. Und der Nebeneffekt an dieser Geschichte ist, Sie haben auf der Welt ungefähr 1 Milliarde Menschen, die mit der Bewegung von irgendeiner Art Automobil ihr Geld verdienen. Ungefähr 1 Milliarde Menschen. In Asien ist es üblich, wenn Sie ein bisschen mehr Geld haben, haben Sie nicht nur ein Auto gekauft, sondern einen Fahrer kann man nicht kaufen, aber den hat man angestellt, dass der also das Auto auch noch fährt. So, und dieses autonom Fahren wird natürlich bei uns in Deutschland, wir sind nicht mehr der Nabel der Welt, wir stellen gerade mal 1% der Weltbevölkerung, was wir tun, interessiert keinen Menschen. Also die Welt reagiert, die Welt arbeitet und wir im Museumsland, wir bleiben an dieser Stelle zurück, weil die Regierung mit ihrer Regulierung uns so, ja, an den Rand fährt. Allerdings, 1 Milliarde, die sich überlegen muss, was sie dann tut, ist auch nicht ganz einfach, ne? Aber der menschliche Geist ist erfinderisch und da an dieser Stelle bin ich doch dann sehr positiv. Vielen Dank.